Aber ich lehne häufig Patienten ab, die wirklich eine falsche Wahrnehmung von ihrem Gesicht haben. Ich habe Patienten gehabt, die haben gesagt, ja, ich möchte so eine Manganase haben. Ich habe gesagt, ja, das mache ich nicht. Also ganz klar nicht, weil diese Manganase wird die Atmung so sehr einschränken, das funktioniert nicht.
Essen im Ohr. Gesundheit.
Endlich bei Essen im Ohr eine Hals-Nasen-Ohrenärztin. Dr. Med Schaffnan-Fahimi Weber ist bei mir. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Was ist Ihr liebstes Körperteil? Hals, Nase oder Ohren?
Ich liebe sie alle drei, aber ich beschäftige mich am intensivsten mit der Nase.
Warum die Nase?
Ja, nun, die Nase ist so ein wichtiges Organ. Und zwar, wir haben viele Sinneszellen, die dort fürs Riechen verantwortlich sind. Und ich finde Riechen immer sehr, sehr spannend.
Wichtiger als Sehen und Hören?
Ja, eigentlich schon. Zwar kommt drauf an, wie man das bewertet. Aber Sinnesorgan, also Riechorgan, ist einer unserer ältesten Organe, unser ältestes Sinnesorgan. Und ist für viele Dinge wichtig im Leben. Und vor allem zum Beispiel dieses Thema, kann ich jemanden riechen, mag ich jemanden essen, trinken, schmecken. Es ist unfassbar wichtig, dass das Riechorgan oder unsere Nase gut funktioniert.
Ich sehe ein weites Feld. Die Nase müssen wir behandeln, obwohl ich ein bisschen enttäuscht bin, weil Essen im Ohr heißt ja nicht Essen in der Nase. Haben Sie schon mal im Ohr als Ärztin irgendwas sehr Ungewöhnliches gefunden? Also Essen hoffentlich nicht, aber
sehr viele Sachen im Gehörgang. Meine Güte, was habe ich denn alles schon da rausgeholt? Murmeln natürlich bei Kindern.
Murmeln.
Monatelang oder wochenlang Probleme mit irgendeinem Geräusch im Ohr. Und dann, wenn man da genau hingeschaut hat, war das tatsächlich ein kleines Tierchen, was im Ohr war. Also ich habe viele, viele Dinge rausgeholt aus dem Gehörgang.
Spannend, welche Überraschung. Ich muss erst mal zur Einleitung kommen, denn für die, die neu sind, vielleicht bei Essen im Ohr, bei diesem Podcast, sie wollen vielleicht auch wissen, wer bin ich? Christian Pflug ist mein Name. Ich bin der Host dieses Podcasts, der euch frisch aus der Sommerpause und nach ein paar Wahlspezialausgaben zurück im Thema Gesundheit begrüßt. Ja, und ich bin ganz Ohr heute, wenn es um Schnupfen, Tinnitus und Mandelentzündung oder Tierchen im Ohr geht, wie wir gerade gehört haben. Oder Nebenhöhlen, Hörgeräte, OPs, Schönheitskorrekturen, können wir alles heute behandeln. Unser Gast hat dazu auch ein paar Unternehmen gegründet, ist Chefin eines HNO-Zentrums mit zwei Standorten in Rüttenscheid und Borbeck. Und sie ist Erfinderin von DubiDoc. Das ist ein Terminsystem für Ärzte und Patienten. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört oder damit gearbeitet. Unser Gast transformiert die analoge Arztwelt also auch so ein bisschen ins Digitale. Reden wir auch drüber. Ja, und ich empfehle euch an dieser Stelle noch schnell alle weiteren Essen im Ohr folgen. Zuletzt ein Onkologe, ein Diabetologe und ein Klinikdirektor. Aber es gibt auch andere Rubriken als Gesundheit. Also wir haben unter anderem auch interessante Menschen aus Essen, wie ein Synchronsprecher vor kurzem oder letzte Folge mit einem Bombenentschärfer oder RWE-Trainer Uwe Koschinat, auch ein sehr beliebter Podcast, eine Folge von vor der Sommerpause. Programmiert euch also ein Abo von Essen im Ohr, dann verpasst ihr keine Folge. So, jetzt zurück zu unserem Gast. Irgendwo habe ich hier mir auch noch einen Satz notiert, denn das waren zu viele Männer, eindeutig bei den Ärzten vor allem. Wir starten heute die neue Podcast-Herbstsaison mit einer Frau und die stellen wir gemeinsam vor mit dem Steckbrief. Sind Sie bereit?
Ja, ich bin bereit.
Vollständiger Name?
Shabnam Fahimi Weber.
Wann und wo geboren?
28.03.70 in Teheran geboren.
Wie lange waren Sie im Iran?
Ich war 13, als meine Eltern nach Düsseldorf ausgewandert sind.
Und seitdem in Deutschland
seitdem
geblieben?
Seitdem bin ich in Deutschland geblieben, ganz genau.
Und jetzt Essen oder sind Sie noch in Düsseldorf zu Hause?
Nein, ich bin längst in Essen zu Hause. Ich bin eine richtige Wahlruhr-Pottlerin.
Ja, sonst wäre das Gespräch jetzt hier auch anders verlaufen. Das ist sehr gut. Das ist auch die Frage, wo aufgewachsen und erwachsen geworden? Das war dann teils, ne?
Ja, also ich würde sagen, meine Kindheit ist schon geprägt durch Persien, Iran. Und als Jugendliche bin ich hier aufgewachsen, habe hier studiert. Also ich bin schon sehr deutsch.
Ihre Ausbildung?
Ich habe Medizin studiert und habe dann da in meinem Nachabschluss noch einige Facharztausbildungen gemacht, Zusatzbezeichnungen wie von Sportmedizin, Naturheilverfahren, Nasenchirurgie, all möglichen Dinge, die mich interessiert haben in der Medizin, habe ich dann dazu gelernt oder dazu studiert.
Im Ausland waren sie zwischendurch aber auch mal, ne? Ja. Sri Lanka und Kopenhagen, Washington und so.
Genau, ja. Ja, ich habe gerne, ich bin auch nach wie vor, mich interessiert sehr, was die anderen machen, so in dem Fachgebiet. Und deshalb war ich schon im Studium viel unterwegs, ja, genau.
Fachgebiet nochmal offiziell. Ich habe hier immer eine Rubrik aktuelle Jobbezeichnung.
Ah, ja, ich bin Fachärztin für Hals-Nasen-Ohren-Eilkunde und Geschäftsführerin von einem digitalen Unternehmen aus der Gesundheitsbranche.
Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
Ui, also ich würde sagen, ich liebe schon Essener Norden, wenn ich das so sagen darf. Also Zollverein ist natürlich jetzt so eine Bezeichnung, aber ich fahre mit dem Fahrrad häufig zu unserer Praxis nach Borbeck und ich liebe, wenn ich diese Fördertürme zwischendurch sehe und durch einen so Schrebergärten in Altendorf vorbeifahre. Also das muss ich sagen, das casht mich noch mehr als Essener Süden zum Beispiel.
Also Sie fahren durch den Essener Norden dann zur Praxis.
Ganz genau. Ich bin Huttrop. Ach so, und wenn ich dann von Huttrop dann nach Essener Norden fahre, dann sind diese Industrielandschaften und das finde ich ganz toll. Und da entsteht auch richtig was, das liebe ich.
Steckbrief, da kommen wir zurück. Zahl der Ehen und der Kinder.
Zahl der Ehen, natürlich ja. Nur eine Ehe und drei Kinder.
Haustiere.
Wir hatten alles schon durch. Ich hatte Hühner im Garten, wir hatten Kaninchen und Fische, aber keine Hunde und keine Katzen, weil meine Kinder sind Allergiker und da musste ich das ein bisschen leider zurückstellen.
Mit Allergien haben Sie als HNO-Ärztin ja auch zu tun.
Richtig viel zu tun, ne? Genau.
Lieblingsfarbe?
Gelb.
Warum? Weil Sonne schön hell,
Sonne, ja. Fröhlich. Ich bin ein sehr, genau, fröhlicher, sonniger Mensch, würde ich sagen.
Lieblingsbestellung im Restaurant?
Reis mit Hähnchen.
Okay, oh, gut. Liebstes Urlaubsziel?
Liebstes Urlaubsziel sind Berge auf jeden Fall und Schweiz, aber ja, doch, ich würde sagen in die Berge.
Die Frage liegt mir jetzt natürlich so ein bisschen im Hinterkopf, weil Sie im Iran geboren sind.
Ja.
Fahren Sie da auch noch mal hin, gerade unter aktuellen Umständen? Ja.
Ja, also ich war jetzt seit 2018 nicht mehr da, also ganz lange nicht. Und dann wieder schon ein paar Mal mit meinen Freunden und mit meiner Familie auch. Aber jetzt in den letzten Jahren ist mir das Reisen mir nach Iran wirklich vergangen. Also das möchte ich jetzt im Moment nicht unter diesem Regime.
Ihre größte Stärke?
Analytisches Denken und Neugierde, wenn man das so sagen darf.
Sie können denken, was jetzt kommt. Ihr größtes Laster?
Mein größtes Laster ist Ungeduld.
Oh, dann machen wir schnell weiter. Ich habe noch fünf Entscheidungsauswahlen. Lieber Kaffee oder lieber Tee?
Oh, Tee. Ganz klar, ganz klar. Ich bin keine typische Medizinerin. Ne?
Wenn ja, wir hatten ja so viele Ärzte, die Kaffee, ja, auch viel Kaffee. Und so. Ist gesund, haben die auch gesagt.
Ja, von wegen.
Welcher Tee ist denn gesund und welchen trinken Sie?
Ja, ich trinke Earl Grey morgens und dann trinke ich aber auch gerne grüner Tee und ja, Früchte.
Mhm. Lieber Tennis oder lieber Golf?
Ui, Tennis. Mhm.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Ganz Frühaufsteherin.
Muss ja auch so ein bisschen früh.
Ich ist trainiert, antrainiert, Tag, klar. Ja, im OP um 7 Uhr, um 7:15 schon im OP stehen. Da ist es schon so viele Jahre schon antrainiert, genau.
Lieber Fleisch oder lieber Gemüse?
Ja, Gemüse.
Mhm. Ja gut, Reis aber mit Hähnchen ist kein Gemüse.
Ja, das ist so ein typisches persisches Essen, sage ich mal. Aber ich esse zu Hause, koche ich so gut wie gar kein Fleisch mehr.
Persisches Essen, muss das scharf sein?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz lieblich. Und das, okay. Ja.
So eins haben wir noch, Dortmund oder Schalke?
Dortmund. Ja, ich jetzt weg vom Fenster für viele.
Völlig in Ordnung, wir haben auch Fanfreundschaft.
Ja, ich bin aber auch für RWE natürlich, war auch sogar.
Das ist die richtige Antwort,
Sogar Förderin, wir haben selber sogar ins Verein gefördert mit unserer Praxis, ja.
Fast sind wir persönlich durch. Vor Ihnen steht aber das kleine Fragenglas. Und drei Fragen aus dem Glas können Sie selber ziehen, selber vorlesen, selber beantworten. Ich habe sozusagen Pause und bin gespannt.
Ich werde die schlimme Fragen wieder reinschmeißen, ja?
Ich sehe das.
Welches Buch könnten Sie immer wieder lesen? Ich kann immer wieder lesen von Bookers. Das ist ein philosophisches Buch. Das heißt, Mein Weg, der Weg und mein Weg und mit wem gehe ich den? Das habe ich schon, glaube ich, 5 oder 6 Mal gelesen.
Ein guter Buchtipp. Das kenne ich tatsächlich nicht, aber gut. Zweite Frage.
Zweite Frage.
Ja, wird wieder gewühlt. Sind 100 Fragen drin im Glas.
Okay. Worauf sind Sie in Ihrem Leben am meisten stolz? Auf meine Kinder.
Sehr gut. Wie alt sind die?
19, 21 und 23.
Ist da ein angehender Arzt oder Ärztin dabei?
Ja, meine Tochter studiert Medizin in Münster und mein Sohn wird jetzt auch anfangen. Und der andere ist nicht Mediziner, genau, wir haben drei.
Ja, muss auch ein bisschen ausgeglichen sein.
Absolut.
Dritte Frage.
Aufkleber, Muscheln, Karten, was haben Sie als Kind gesammelt? Ui, gar nichts. Ich habe nichts gesammelt, ich bin gar kein Sammelmensch. Es ist übrigens auch, ich glaube, da bin ich persisch geprägt, weil in Persien sammeln wir gar nichts.
Haben Sie irgendwas Verrücktes als Kind gemacht? Also irgendwie so ein?
Ja, ich habe Fußball gespielt. Das war für Frauen im Iran natürlich echt ungewöhnlich, sage ich mal. Und bin viel geschwommen. Also Fußball spielen, würde ich sagen, war so ziemlich verrückt. Und auf die Bäume klettern. Also ich war eher so ein robustes Mädchen.
Sie sind eine Sportliche. Also mit dem Fahrrad von Huttrup nach Borbeck, dann früher Fußball gespielt. Und wahrscheinlich sind Sie zwischendurch noch anderweitig.
Ja, ich mache gerne Sport, aber jetzt nicht übertrieben. Ne? Also ich bin kein Nerd, was das angeht. Es passieren 3 Wochen, dann mache ich nichts, aber dann mache ich jeden Tag was. Es ist irgendwie, ich weiß, wie ich drauf bin.
Lassen Sie uns fachlich reden.
Ja.
HNO-Ärztin heißt ja, da müssen wir nachfragen. Ich gehe nur mal mit typischen, das war, glaube ich, der Deckel von dem Glas, der geklappert hat. Ja, man muss ja hören, dass das hier echt ist.
Ja, wir sind hier im Leben.
Genau. Typische Probleme in Ihrer Praxis. Versuchen wir mal, den Arztbesuch nachzustellen hier im Podcast gedanklich. Womit fangen wir an? Also, was kommt am meisten vor? Fragen wir mal so, H, N oder O?
Ist total saisonal. Saisonabhängig. Also wir haben natürlich jetzt aktuell viel Ohrprobleme, Gehörgangsentzündung, wenn es so warm wird, haben die Leute natürlich Probleme mit dem Ohr und oder vom Schwimmen kommen oder so, da entzündet sich der Gehörgang. Okay. Also wir haben schon Saison, also jetzt ist so Ohrsaison, sage ich mal.
Jetzt kommt ja dann der Herbst, genau, das heißt, da sind wir wahrscheinlich
Nasennebenhöhlen und Halsentzündung, also das haben wir wirklich richtig einen Peak immer so, also oder zwei und das ist und dann im Frühjahr haben wir super viel Patienten mit Allergien. Und es ist wirklich sehr abhängig davon, welche Jahreszeit wir haben. Und das ist so typisch für unser Fach.
Interessant. Ja gut, dann fangen wir nochmal mit dem Sommerding an. Ja. Das haben wir ja alles sozusagen noch im Ohr oder im Gefühl. Ohren. Ich verrate ja immer mal was über mich. Ich habe seit ein paar Monaten ein Hörgerät, nachdem einige HNO-Ärzte gesagt haben, ich bräuchte noch keins. Mhm. Ich habe aber in größeren Gruppen schlecht verstehen können, was die anderen sagen. Also nach einem weiteren Arztbesuch, man gesagt hat, geh mal dahin, dann klappte es, Verschreibung und dann los. Mhm. Sind Sie eher so, dass Sie sagen, nee, so lang wie möglich noch keine Hörhilfe? Mhm. Oder sagen Sie, nee, je früher, desto besser, damit das Sprechzentrum oder Hörzentrum im Gehirn aktiv bleibt?
Ja, das ist auf jeden Fall ist nicht nur meine Meinung, sondern ich glaube, unsere Leitlinie in unserer Gesellschaft sagt auch, so früh wie möglich, aber nicht, wenn es nicht notwendig ist. Also wir versuchen schon, die Patienten das so dahin bringen, dass sie nicht zu lange warten. Das muss man sagen. Es ist auch medizinisch ganz klar erklärbar, wenn der Gehirnnerv so viele Jahre eine Frequenz oder irgendwas nicht gehört hat und man setzt im Kopfhörer, dann ist es nur laut, aber das Verständnis, Verarbeiten funktioniert ja nicht. Ja. Das heißt, man hört alles, ja, so, oh, es ist aber laut, aber ich verstehe trotzdem nichts. Also wie kommt das? Und das hat tatsächlich damit zu tun, wenn diese Nerven nicht mehr so richtig trainiert sind. Und man kann ein bisschen was trainieren, aber es ist definitiv gut, wenn man rechtzeitig ein Hörgerät bekommt.
Und als erstes sind die oberen Frequenzen weg, ne?
Die also höheren Frequenzen, die genau. Die haben also, ja, bei Altersschwierigkeit. Wir haben verschiedene Hörbildschirme. Also, wenn man jetzt einen Hörsturz hat, das ist ja nämlich auch eine Erkrankung, dann sind häufig auch die tieferen Töne betroffen. Aber die höheren Töne sind häufig bei Lärmschwierigkeit, also wenn viel Lärm auf das Ohr eingewirkt hat oder eben altersbedingte Schwierigkeit, sind die eher betroffen.
Hörsturz, da hat mal jemand gesagt, das wäre sowas wie ein Herzinfarkt oder Schlaganfall im Ohr. Stimmt das? Also, dass da irgendwie was ausfällt? Weil
ja, man weiß diesen Mechanismus ehrlich gesagt nicht ganz genau. Es gibt, wenn die Durchblutung gestört ist, gibt es auch mal, aber häufig ist das Hörsturz, es ist nicht wirklich nicht ausreichend untersucht worden. Man geht davon aus, dass bestimmte Kanäle im Innenohr verschoben sind und dadurch dann zu einer akute, und das ist aber wichtig, das muss man wissen, eine akute Hörminderung, was länger als, sagen wir mal, und das ist auch nochmal wichtig, wenn länger als 1 Tag oder 2 Tage anhält, weil wir haben, das ist ein Hörsturz. Also nicht, wenn ich jetzt mal für 3 Stunden irgendwie so einen Druck auf dem Ohr habe, das muss man auch untersuchen lassen, wenn es häufiger vorkommt. Aber eigentlich gehen diese Dinge nach einem Tag zu 80-90% von alleine weg. Und diese Hörminderungen. Und insofern, wenn es länger als einen Tag anhält und man einen Druck drauf hat und es nicht weggeht, dann kann es ein Hörsturz sein, ja.
Also ich merke das schon, Hörsturz merke ich daran, dass ich schlecht höre, genau, oder Druck oder auch Schmerzen habe?
Nee, Schmerzen, nee, hat man nicht. Das ist einfach wie so dumpf, ne? Als hätte man irgendeine Watte im Ohr. Und häufig ist das auch mit so einem Rauschen oder Pfeifen vergesellschaftet oder kommt meistens zusammen mit Hören, also mit diesem Hörverlust. Und das kennt man vielleicht manchmal, wenn man in einem Konzert war oder irgendwas Lautes gehört, dann kommt man zurück, dann ist alles so ein bisschen, ist so ein Rauschen da und alles ein bisschen dumpfer. So ungefähr muss man sich vorstellen, dass es dann plötzlich auftauchen kann, aus dem Nichts. Ne?
Man hat es ja manchmal auch, wenn man auf Berge fährt und wieder runter, dass dann plötzlich irgendwas zu ist
sich
oder
löst,
so.
Ja.
Und oder Flugzeug und dann runter und dann gibt es so einen Druck auf dem Ohr. Manchmal habe ich auch das Gefühl, das Ohr ist einfach, das sitzt zu, da ist irgendwas zwischen oder so. Ja. Und dann kommen die berühmten Ohrstäbchen, die Wattestäbchen. Sie als Hainohrärztin dazu?
Da sind wir ja total dagegen, weil diese Wattestäbchen, das muss man wirklich mal sich vorstellen, der Gehörgang ist halt ja wie so ein Rohr. Und die hat in dem Bereich nach außen hat so kleine Härchen. Und die transportieren quasi Ohrenschmalz raus. Jetzt gehen wir schön jeden Abend hin und stecken uns dieses Ohr im Gehörgang, schieben quasi die Härchen nach innen und dann schieben wir sozusagen auch diesen Ohrenschmalz mit rein. Also, und wenn diese Grenze nach innen überquert hat, unser Ohrenschmalz, dann ist das Rausholen auch viel unangenehmer und schmerzvoller, als wenn der Gehörgang vorne verschmutzt ist. Also ich sage immer, lasst einfach mal rauskommen, da wo man mit dem Finger hinkommt, sauber machen. Das ist gut, vor allem bei Kindern. Bitte nicht die Ohren mit den Wattestäbchen sauber machen. Auch wenn man sagt, ach, ich habe ja Kinder-Wattestäbchen, das spielt keine Rolle. Da schiebt man es wirklich nur rein. Und die sauber zu machen, weil Kinder lassen halt noch nicht still. Also ich, auf jeden Fall lieber nichts machen oder mit dem Finger vorne sauber machen nach dem Duschen. Das ist absolut ausreichend.
Ich fand mich schon gut mit den Wattestäbchen. Mein Vater hat das immer mit dem Autoschlüssel gemacht.
Oh.
Aber sowas erleben Sie auch schon mal.
Ja, klar, also, ganz häufig. Ja. Ach, Autoschlüssel, alles Mögliche. Wirklich alles Mögliche benutzt man, um das. Übrigens, da gibt es auch noch was ganz Interessantes. Mhm. Also, Gehörgang ist der einzige Ort im gesamten Körper, wo unsere Vagus, also ein Nerv, was für unsere innere Organe verantwortlich ist, nach außen tritt. Und deshalb ist es so, wenn man manchmal die Ohren sauber macht, hust oder drankommt, husten die Patienten. Mhm. Und genauso ist es so, dass dieses Gefühl, man popelt im Ohr oder kratzt da drin, kann auch zu einem Wohlbefinden, innere Wohlbefinden führen. Das heißt, also anatomisch erklärbar. Und dadurch haben viele einfach, können darauf nicht verzichten. Wenn sie einmal damit angefangen haben, sagen, ja, aber ich muss das machen, ich brauche das. Also das ist auch nochmal eine ganz kleine Besonderheit fürs Ohr.
Also die Ohrstreichelsucht.
Genau so ist das. Ja. Ohrstreichelsucht, Ohrbefriedigung, Befriedigungssucht. Also so ist das, genau.
Aber erotische Zone kann Ohr auch sein.
Ja, absolut. Das ist auch nochmal, das sind auch sehr gut nerval versorgt, die ganzen Ohrläppchen und hinter dem Ohr. Und das hat absolut einen Einfluss auf das Befinden, auf dieses erotische Empfinden. Ist auch so.
Ich habe immer das Gefühl, dass im Ohr das Schmerzempfinden nicht so groß ist, zumindest wenn meine Ohrenärztin da mal irgendwas sauber gemacht hat, habe ich das kaum gemerkt.
Ah, nee, das ist nicht so. Also damit sind Sie wahrscheinlich eher robust, was das angeht. Das ist schon sehr schmerzempfindlich.
Mhm. Okay, ich habe trotzdem mehr Angst vor dem Zahnarzt, aber
andere Probleme, genau.
Den laden wir dann auch nochmal ein. Ja. Dann ist die Frage, ich habe noch Stichwort Tinnitus. Mhm. Jetzt habe ich einen Freund, ich habe auch manchmal irgendwie ein Piepsen oder ähnliches, aber ein Freund, der sagt, ich habe Tinnitus und der Arzt hat ihm gesagt, er soll sich einen Zimmerspringbrunnen anschaffen, damit er den Tinnitus nicht mehr so hört und davon abgelenkt ist.
Ja.
Ist das die einzige Methode gegen Tinnitus?
Nein, natürlich nicht die einzige. Erstens muss man mal sagen, ganz klar, da geht es ja daran, also es gibt verschiedene Stufen vom Tinnitus. Es gibt Tinnitus, was gerade eine Hörschwelle ist und man es so quasi merkt, wenn immer alles ruhig ist. Und längere Zeit schon besteht, da würde ich gar nichts machen. Ich würde versuchen, wirklich die Konzentration nicht drauf haben. Und das hört man auch nur in seltenen Situationen. Wenn Tinnitus sehr laut ist, also quasi einem dann wirklich im Alltag stört, es gibt sogenanntes Masker. Also man kann ein Hörgerät reinsetzen, was diese Ton übertönt sozusagen. sehr häufig helfen auch wirklich psychotherapeutische Einsatz, dass man sich mehr mit dem Thema beschäftigt und sagt, okay, das gehört zu mir. Es ist ja ein Teil, das, was man in sich trägt. Das sind schon Hörgeräte helfen bei Menschen, die schwerhörig sind und Tinnitus haben. Also es kommt wirklich drauf an, was ist die Ursache? In den meisten Fällen wissen wir die Ursache nicht. Trotzdem sagen wir, in den akuten Phasen können wir durch Infusionen, durch Kortisontherapie und sonstiges einen Einfluss drauf nehmen. Aber wenn es länger dauert, also sogenannte chronische Tinnitus, dann muss man sich tatsächlich mit dem Tinnitus intensiver beschäftigen, gucken, wie man den Patienten zufriedenstellt oder dass er nicht den Fokus immer drauf hat.
Stecken da auch psychische Ursachen dahinter, also Stress oder solche Dinge? Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Also es ist auch gibt es unglaublich viele Untersuchungen, was das angeht. Also die Entstehung vom Tinnitus ist nicht erklärt, dass das mit einer Stresssituation zusammenhängt. Aber ein Stress kann natürlich das Hören von Tinnitus nochmal stärken, also was da ist, schon stärken. Und das ist eigentlich ein Phänomen, was sehr, sehr, sehr unangenehm für Patienten ist. Diese werden ja sogenannte Überempfindlichkeit des Gehörs. Das kann in Stresssituationen entstehen. Daher hat das schon einen gewissen Einfluss, aber nicht den Entstehungsmechanismus hat mit Stress an sich so nichts zu tun.
Wie kann man Schäden am Ohr vorbeugen? Also nicht mit dem Autoschlüssel oder dem Wattestäbchen rein, das habe ich schon verstanden. Aber gibt es andere Dinge, die helfen, weil an den Ohren fummelt man normalerweise ja nicht viel rum.
Ja.
Weiß ich nicht, ob Ernährung oder irgendwas hilft oder Sport. Also bei anderen Körperteilen gilt das ja meistens, aber bei den Ohren kann ich
also,
da gar nicht so viel machen,
doch,
oder?
Es gibt einen ganz wichtigen Aspekt, was in unserer Gesellschaft auch zugenommen hat, das ist Lärm.
Ja.
Also Lärm hat einen sehr, sehr negativen Einfluss auf das Ohr. Und wir hören jetzt inzwischen, sind in viele, gerade junge Menschen, die auch tanzen gehen, Konzerte, die sind ja häufig längere Zeit auf Lautstärken ausgesetzt, was für unser Ohr total katastrophal ist. Wir haben sehr viele jüngere Menschen, also ich bin so jünger im Sinne von zwischen 25 und 50, 55, wo man eigentlich keine Hörminderung erwartet. Mhm. Wenn man einen Hörtest macht, dann sehen wir sogenannte Knall, also sogenannte Senke, wo wir sofort sehen, das hat was mit Lärm zu tun, mit immer wiederkehrendem Lärm. Allein die Kopfhörer, also wir hören ja Musik inzwischen viel lauter als vor 10 Jahren, als vor 15 Jahren. Mhm. Also das hat da wirklich drauf zu schauen, da gibt es ganz klar die Möglichkeit, das Ohr etwas zu schützen. Das sage ich auch, sobald eine Hörminderung da ist, dann bitte geht doch schon Konzerten, macht was, aber stellt euch irgendwie so da, wo der Lärm nicht direkt drauf knallt auf das Ohr. So ein bisschen am Rand, im Außenbereich. Nützt bitte einen Oropax oder irgendwas. Auch mal, wenn man nichts dabei hat, da hilft aber auch schon ein bisschen Serviette oder irgendwas klein machen ins Ohr. Also Lärmschutz ist aus meiner Sicht sehr wichtig, damit man nicht so früh und im Alter zu starken Hörminderung hat.
Man könnte auch ein Wattestäbchen in dem Fall reinstecken, aber dann
bitte nicht.
Lärm, aber auch Straßenlärm und so. Wir haben Menschen, die wohnen an der A40 oder an der B224. Das kann auch schon was.
Das würde ich sagen, das macht schon ein bisschen Stress, aber das ist nämlich auch ein Aspekt. Das macht schon ein unangenehmes Gefühl. Aber das, wovon ich spreche, ist ein Lärm, was über 80 Dezibel geht. Das hat man, wenn man laut Musik hört mit dem Kopfhörer und das hat man bei Straßenarbeit zum Beispiel, da sind relativ viele Straßenarbeiter oder Rasenmäher, man hört ja überall diese Luftdinger, es ist alles laut, unfassbar laut. Die Sachen machen eher Probleme als dieses kontinuierliche Rauschen eines Autobahns.
Thema Schwerhörigkeit, noch eine Frage. Wie oft kommen Ehepaare in die Praxis und sie sagt, ihr hört nicht mehr so gut?
Das ist so lustig. Das ist nicht nur mit Hören, sondern mit Schnarchen das Gleiche.
Ah, ja.
Da kommen sie und sagen, ja, die Frau zeige ich. Er hört, mein Mann, müssen Sie aber auch nochmal untersuchen, der hört nicht. Und der Mann sagt immer, nee, also ich höre das, was ich will. Und ich war, ja, aber ich will, dass du mich hörst. Ja, aber ich höre dich doch, Schatz. Also dieses Gespräch haben wir sehr häufig, also auch umgekehrt, aber eher in Richtung Männer.
Dann bräuchten Sie eigentlich auch so eine paartherapeutische Praxis nebenan.
Ja, genau, wir brauchen einen Psychotherapeuten. Genau, gehen Sie mal rüber, das wäre gut.
Bevor wir nur über das Ohr reden, auch obwohl bei Essen im Ohr liegt das natürlich nahe eigentlich, Ein Punkt ist ja noch wichtig im Ohr, da haben Sie auch mit zu tun, mit Schwindel, ne?
Ja,
weil im Grunde genommen entsteht vieles da im Ohr. Ich weiß, dass ich auch einmal Probleme hatte und dann kriegte ich Wasser ins Ohr und das hin und her irgendwie und das war ganz ulkig. Das ist ein ernstzunehmendes Problem, weil Schwindel so hoch unangenehm ist.
Ne? Ja, absolut. Also es ist nicht nur unangenehm, sondern das kann, wenn man es nicht richtig behandelt, chronisch werden. Und das kann wiederum zu wirklich manchmal auch Isolation führen, weil die Menschen sich da gar nicht mehr trauen, was zu machen, gerade ältere Menschen. Also ich bin schwindelig, gehe nicht aus dem Haus. Und dann führt es zu weniger Mobilität. Also Schwindel ist wirklich eine so zerreißendes Gefühl, wenn man das schon einmal hatte, so richtige Schwindelausfall oder eine Reizung des Gleichgewichtsorgans. Gott sei Dank ist es so, dass bei Schwindelerkrankungen fast immer die Erkrankung langsam von alleine weggeht. Wenn man allerdings, muss man ein bisschen was dagegen tun, muss dann trainieren, dass das Gleichgewichtsorgan sich wieder normalisiert. Also das ist zwar eine sehr unangenehme Erkrankung, aber es ist gut zu behandeln und das ist toll. Also ich muss sagen, wir haben viele Patienten, bei denen wir eine Therapie einleiten, die wirklich auch gut mit dem Patienten kommunizieren, die Therapie. Und dann kommen sie nach ein paar Monaten und es ist dann auch weg. Also das finde ich schon mal sehr erfreulich.
Haben wir was vergessen beim Ohr? Wir haben jetzt eine ganze Menge abgeklappert. Gibt wahrscheinlich noch tausend
Sachen. Es gibt ganz viele Sachen, aber ich glaube, wir haben schon das Wichtigste jetzt schon mal zusammengefasst.
Mit der Nase, mit ihren Lieblings-N müssen wir noch einen Moment warten. Wir gehen mal zum Hals rüber, weil ne, die Halserkältung und so, die Zeit wird kommen. Eigentlich ist das ja oft ein Thema beim Hausarzt. Da gehen viele mit Halsschmerzen als erstes hin. Ab wann und mit was kommen die Patientinnen und Patienten zu Ihnen?
Ja, es kommt meistens, wenn sie ein Antibiotikum bekommen haben und das hat nicht geholfen oder der Hausarzt hat eine Therapie eingeleitet, hat nicht geholfen, dann werden die Patienten meistens zu uns überwiesen, ja. Oder Schluckbeschwerden, das ist auch häufig so, dass wir dann beim Hals ja ein bisschen tiefer gucken müssen. Also der Hausarzt kann ja nur so oben gucken, Zunge, Mandeln und so. Aber wir können bei Schluckstörungen ja natürlich deutlich tiefer schauen. Wir können den Schluckprozess richtig untersuchen mit unseren Endoskopen. Also da haben wir relativ viel Patienten, die keine Versorgung in der hausärztlichen Praxis bekommen können in dem vollen Maßen.
Und woran liegt das dann? Das ist ja da keine Erkältung, sondern Schluckbeschwerden haben dann noch andere Ursachen?
Ja, Schluckbeschwerden sind natürlich abgesehen von Infekten, das ist trotzdem das Häufigste, hat sehr viel mit so Halstrockenheit zu tun, Nebenwirkungen von Medikamente können sowas auslösen. Es können aber auch durchaus so Sachen sein wie ein Tumor oder durchaus auch Pilzinfektionen. Also es gibt Sachen, die chronischer sind und die müssten man dann schon nochmal genauer untersuchen, genauer tiefer schauen. Das ist wichtig.
Beim Hals sind wir Radioleute ja auch gefragt. Kehlkopf, Stimmbänder, da wird es für uns interessant oder andersrum gefährlich, wenn da was nicht ist. Wie oft haben Sie das und auch die Sorgen um die Stimme zum Beispiel, wenn Stimmband nicht mehr will oder so.
Ja, das ist natürlich auch nicht nur in jedem Fach, es ist ja fast jede sprechende Person, in Schule, Lehrerin, aber auch alle die Telefonistin, das ist ja so sehr, sehr wichtig und aus dem Grund ist auch aus meiner Sicht entscheidend, dass man gerade nach ein paar Tagen, wenn eine Reizung oder eine Heiserkeit besteht, dass man das schon mal wirklich ernst nimmt, weil auch da, wenn zu lange falsch gesprochen wird, zu lange so gegengekämpft wird, das ist ja ein Muskel, dann passiert so, dass sich das wirklich befestigt und bei jedem Infekt, bei jeder Kleinigkeit wieder Heiserkeit kommt. Also auch da dieses falsche oder anstrengendes Sprechen gegen eine Heiserkeit sollte man versuchen, möglichst zu vermeiden. Und so schnell wie möglich, also Stimme schonen für ein paar Tage und dann vielleicht auch nochmal die Ursache nochmal untersuchen lassen.
So, jetzt Vorsicht, der Moderator erzählt wieder eine Anekdote. Wussten Sie, Frau Fahimi Weber, dass ich beim Radio nur wegen eines HNO-Arztes bin?
Im Ernst?
Ja, nein, das wusste ich nicht. Tatsächlich so. Nee. Ich hatte nämlich immer Beschwerden tatsächlich mit Stimmbändern oder das kratzte und ich fühlte mich immer erkältet, immer irgendwas im Hals. Und dann habe ich da mal reingucken lassen.
Ja.
Und er fragte dann sich durch, guckte sich das an, sagte, Stimmbänder stark angeschlagen, Sie haben nicht so das Organ, um da immer. Und er fragte natürlich, was machen Sie beruflich?
Ja.
Und ich war gerade fertig mit dem Studium. Als Lehrer habe ich gesagt, also entweder Lehrer oder ich hatte gerade schon als freier Mitarbeiter beim Radio begonnen. Und dann habe ich ihn natürlich gefragt, so was würden Sie jetzt empfehlen in meiner Lage, Lehrer oder Radio? Und bevor ich Radio sagen konnte, hat er schon gesagt, auf jeden Fall das andere.
Ja.
Nicht Lehrer, weil beim Radio hat man ein Mikrofon und spricht ja auch nicht permanent und ähnliches.
Ja.
seitdem bin ich dann beim Radio geblieben
Geil.
Und das war gut. Und da hat mir noch ein Tipp gegeben, Stimmhygiene, also nicht zu viel und zu laut und so sprechen, was manchmal schwierig ist, wenn man mal auf einer Bühne oder so ist, und viel trinken.
Ja,
ich weiß, dass ich dann noch gefragt habe, ob das auch Bier sein darf.
Aha, ich glaube, die Frage kommt regelmäßig. Ja.
Und seitdem liebe ich HNO-Ärzte, weil er hat mir sowohl meine Entscheidung abgenommen, zweitens gesagt, ich kann auch Bier trinken.
Ja, das fand
ich
wirklich gut. Ein toller Arzt, genau.
Ja, das kommt wahrscheinlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben definitiv so gerade auch, wir, hier im Alto Theater sind ja auch viele Künstler, Musiker, Opernsänger, die auch zu uns kommen. Und das muss man sagen, da ist die Stimme so entscheidend.
Kapital.
Und da ist wirklich unser Ziel, immer die Stimme in allen Positionen, Situationen auch so wenig wie möglich zu belasten. Trotzdem aber auch diese trockene, was sagen, mit Trinken, aber inhalieren oder solche Dinge, das helfen, damit die Stimmen da auch irgendwie so vital und weich bleiben und schön schwingen können, ja.
Aber ich fühle mich schon, ist das das Alter? Also manchmal so heiser oder als ob ich einen Frosch im Hals habe oder ein Kratzen oder so. Mhm. Wenn ich so öfter also, passiert, muss ich mir da Sorgen machen?
Nee, also ich glaube, das ist wirklich nochmal, muss man unterscheiden. Wir haben einmal das Thema Stimmbänder und wir haben einmal das Thema dieses kratzige, trockene und Räuspern. Also Räuspern ist nochmal ja meistens wegen was ganz anderem. Mhm. Also irgendwie trocken, der Hals ist trocken oder man hat zu wenig getrunken oder häufig Nebenwirkungen. Trinken Sie mal ganz schnell was. Genau. Ja, also da, das ist eher ein Problem, was nicht direkt mit den Stimmbändern zusammenhängt, sondern eher mit dem gesamten Schleimhaut im Hals. Ne? Und da hilft es wiederum, muss man anders vorgehen.
Helfen Lutschtabletten oder sind die eher kontraproduktiv?
Kontraproduktiv.
Warum?
Weil Lutschtabletten, das muss man sich mal so vorstellen, wenn man was lutscht, wird im Mund quasi Speichel herausgezogen. Und sobald man aber dann nicht mehr lutscht, ist dieser Effekt weg und die Speichelorgane sind im Grunde genommen wieder leer. Und es führt zu so, im Grunde genommen immer wieder dieser Bedarf, dieser Wunsch, dieser Drang. Ich muss immer wieder lutschen. Und dabei die Zellen, die mögen das aber nicht. Die mögen nicht immer wieder was zu produzieren. Also Lutschtabletten wirklich, es sind so viele Menschen, die einfach daran gewöhnt sind, überall eine Lutschtablette zu haben. Wenn eine Krankheit vorliegt und ich brauche für kurze Zeit sowas wie ein Salbei oder es gibt auch Lutschtabletten wie Meersalz und so, wo das ein bisschen Feuchtigkeit zurückgegeben werden kann. Das kann man durchaus, kann ich durchaus empfehlen. Aber sobald das vorbei ist, also dieses, ich lutsche immer wieder, dann sage ich mal, lieber ein bisschen was trinken, irgendwie eine kleine Flasche mit dabei haben, aber Lutschtabletten weg.
Da fallen mir gleich zwei Fragen ein. Zum einen, wenn ich wirklich starke Halsschmerzen habe, und da gibt es ja auch so Lutschtabletten, die das so richtig erstmal betäuben, dann sind die Schmerzen weg. Auch
so
schlecht?
Während eines Infektes oder kurz nach dem Infekt macht es schon Sinn. Okay. Aber die meisten lutschen ja einfach im Alltag. Immer in jede Tasche ist irgendeine Lutschtablette. Also das macht keinen Sinn.
Die andere Frage ist mir gerade entfallen, aber
kommt bestimmt noch, keine Sorge.
Ich habe so viel dann zum Hals und zum Lutschen und was man dann eben tun kann und was nicht. Das finde ich hochspannend. Was kann ich dem Hals noch Gutes tun? Also viel trinken ist schon so. Jetzt weiß ich ja meine Frage wieder, nämlich ist Kaffee gut oder schlecht oder trocknet das den Hals aus, wie manche sagen?
Ja, leider ist Kaffee auch nicht so gut. Erstens also aus mehreren Gründen. Wir haben ja auch so Speicheldrüsen, die dann so ein bisschen was produzieren und das wird durch Kaffee auch nochmal angeregt. Also klar, man kann, also ganz gar nicht Kaffee zu trinken, würde ich jetzt nicht sagen, aber dennoch im Maßen. Und bei uns, wenn wir sagen, trinken Sie viel, oder wenn ich frage, wie viel haben Sie heute getrunken, man sagt ein Liter, dann sage ich ja mit oder ohne Kaffee, weil das zählt für uns tatsächlich nicht beim Trinken. Das ist kein Trinken im Sinne von das, was wir eigentlich für den Hals brauchen. Aber Trinken ist schon wichtig. Und was man Gutes kann, das nochmal, das haben Sie nochmal gefragt. Ich glaube, alles, was natürlich Feuchtigkeit gibt, ist gut. Ne? Das kann inhalieren sein, das kann aber auch so ein, manchmal gibt es auch so Öl in Flüssigkeit mischen. Mhm. Das ist jetzt aus dem Naturheilverfahren. Mhm. So ein bisschen Öl gurgeln oder das ist auch für den Hals ganz gut. Also nicht roh, nicht pur, sondern auch da gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann. Aber das ist definitiv wichtig, dass wir diese Weichheit im Hals behalten.
Vorhin fiel das Stichwort noch und da müssen wir drauf eingehen, weil das mit dem Hals zu tun hat und bei Ihnen wahrscheinlich oft landet. Thema Schnarchen.
Oh ja.
Ich meine, da kann ich mir vorstellen, da kommen Leute, mein Partner oder Partnerin schnarcht und kommen für den anderen, aber vielleicht kommt auch jeder selbst und
klar, da gibt's ja, hier das ist die meisten Fälle, das ist meistens so, dass hier, klar, leidet ja, also der wirklich schnarcht und möglicherweise auch unruhig schläft, das ist ja, das ist ganz krass, also ganz unangenehm für den Patienten.
Das kann gefährlich sein, muss aber nicht. Oder wie würden Sie das?
Genau, also wir gehen da sehr strukturiert vor. Also das ist ja häufig, sagt man ja, das ist sozial störend, weil derjenige, der schnarcht, merkt das ja vielleicht selbst nicht. Direkt im Schlaf sowieso nicht. Also sozial störend ist das eine, aber es ist, wenn man tiefe Atempausen hat in der Nacht, nicht so, oder nicht noch die Tiefe, sondern einfach auch häufig, das spielt auch eine Rolle, dann kann es sein, dass es zu einer Wegreaktion kommt. Also man wird wach einfach. Der Körper denkt, unser Gehirn denkt, warum kriege ich jetzt, was ist denn jetzt los? Gefahr, kein Sauerstoff. Und dann wird der Körper geweckt, der Blutdruck geht hoch, Puls geht hoch und man weiß, dass dadurch die Gefäße sich verändern. Das heißt, diese Gefahr, dass man einen Schlaganfall bekommt oder einen Herzinfarkt bekommt, ist bei Patienten, die eine Schlafstörung haben oder beziehungsweise ein Schlafapnoe, also schlecht Sauerstoff in der Nacht haben, ist einfach größer. Also man muss diese Erkrankung sehr ernst nehmen. Aber wir machen das so, dass die Patienten bei uns so ein Gerät bekommen, es wird über Nacht geschaut und dann wird gesagt, ist das ein gefährliches Schnarchen oder nicht gefährlich? Wir können bei dem gefährlichen Schnarchen nochmal natürlich im Schlaflabor das weiter untersuchen und Empfehlungen machen. Bei nicht gefährlichen Schnarchen finde ich das aber auch wichtig, dass die Patienten was in die Hand bekommen. Da machen wir weitere Diagnostik und versuchen dort zu helfen.
Kann Schnarchen auch, jetzt kommt der Schwenk vom Hals zur Nase, auch an der Nase liegen, dass ich schlecht Luft kriege durch die Nase?
Ja, also es, allerdings muss man sagen, es ist ein bisschen schlechter Schwung, würde ich sagen, den Sie gemacht haben, weil ja, tut mir leid, weil das Schnarchen ist doch eher im Halsbereich das ausgelöst. Also es ist eher so ein bisschen Zäpfchen, Gaumensegel, Zunge und so, dass da entstehen wirklich die Engpässe bei der Atmung. Die Nase spielt schon eine Rolle, aber eine nachgeordnete Rolle. Also wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt einen ganz krummen Nasenscheidewand, dann ja. Aber die meisten Patienten haben ja nicht so ganz so krummen Nasenscheidewand. Insofern würde ich sagen, da schauen wir schon. Wir würden aber keine Operation deshalb empfehlen, sage ich mal, ne, wenn die Nase nicht so ganz so krumm liegt.
Jetzt schauen wir mal an die Nase. Und eigentlich sieht man die Nase, aber es ist viel mehr dahinter. Das weiß ich von jeder Erkältung, weil wenn man an die Nase denkt, dann gehört ja ein Großteil des Gesichts Innenraum ist dazu sozusagen, was dahinter ist. Stirnhöhlen, Nasennebenhöhlen, Gaumen auch oder wie ist das von Nasenlöcher bis Mund oder was gehört alles dazu zum Großraum Nase?
Ja, also Nase nochmal auch Gott sei Dank Lieblingsthema. Ja, ja. Das ist tatsächlich so, dass Nase ja viele Organe, also es ist die Nase, ist der Hohlraum, wo wir durchatmen, dann die Nasennebenhöhlen mit sehr wichtig sind, auch Resonanzraum, übrigens Sänger. Also ich habe einen sehr berühmten Schauspieler operiert, der, also jeder kennt den und der hat dann mir irgendwann sein Bild geschickt und gesagt, ja, mein Resonanzraum in der Nase, weil es freier wurde und leer wurde, hat dadurch dazu geführt, dass meine Stimmfrequenz, also beziehungsweise meine Sprachoktave sich verändert hat. Also nochmal, wir haben die Resonanzräume, das sind die Nebenhöhlen, wir haben den Rachenraum, dort, wo quasi alles hinten runterläuft und da wiederum, ich habe Zeh und Schleim im Hals, ich muss räuspern, es ist sehr häufig durch Nase ausgelöst, dass quasi so der Schleim fest ist. Ja, also diese ganze Organe, Nase ist sehr wichtig für die Belüftung der Ohren. Also wir sehen, das Nase nimmt immer mehr eine zentrale Position auch in Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ein.
Und natürlich, das ist aber erst eine Entwicklung. Also vor 20 Jahren hat man gesagt, Nase gehört auch dazu und das ist jetzt so mehr und mehr auch
Erkenntnis. Also nicht 20 Jahre, schon ein bisschen länger her, aber 50. Ja, die Nase ist so vernachlässigt, wird wirklich tatsächlich in der Diagnostik auch vernachlässigt ein bisschen oder wurde jetzt nicht mehr, aber es ist die Ursache von sehr vielen zusammenhängenden Dingen. Also wenn ich den Patienten, die kommen wegen, ich habe Druck auf dem Ohr und ich sage, ich muss aber erstmal die Nase endoskopieren, dann muss ich das schon nochmal erklären, warum. Aber es liegt sehr nah, das zusammenhängt.
Ist es eigentlich besser, eine große Nase zu haben, weil man da mehr Luft kriegt oder so?
Nein, Größe der Nase spielt keine Rolle tatsächlich, weil es gibt ja ganz kleine Nasen. Müssen wir ja alleine auch schon, keine Ahnung, nach China fahren oder Asien, dann sieht man eine ganz kleine Nase. Trotzdem reicht die. Es ist nicht die äußere Nase, was eine Rolle spielt.
Was sind die häufigsten Erkrankungen der Nase? Also was haben Sie
Ja, also die Nasenatmungsbehinderung, also die Nase zu ist. Aber wenn man Infekte, das ist ja auch sozusagen unsere, das sind Filterfunktionen. Also die Nase hat ja eine Filterfunktion, das heißt, da bleibt auch vieles hängen. Also wir haben häufig Nasennebenhöhlenerkrankungen, wir haben sehr häufig aber auch ganz einfach die so chronisches Nasenlaufen, die Nase läuft die ganze Zeit. Also bei jungen Leuten, Allergien, alte Leute, also das ist, sind die häufigen Erkrankungen.
Nase schneuzen, ja oder nein? Jetzt sind wir wie bei den Ohrenstäbchen, da sagen viele, eigentlich besser
ja,
nicht.
Ja, kommt immer drauf an. Also ja, schneuzen schon auf jeden Fall, finde ich wichtig und gut. Es ist aber jetzt, weil das erstmal die Belüftung verbessert, man zieht aus den Nebenhöhlen auch was raus. Aber jetzt so zwanghafte Nase duschen immer und das alles rausholen, das ist nicht notwendig. Also das läuft, der Schleimfluss ist schon nach hinten. Also man kann schon durchaus auch nach hinten ziehen. Viele sind ja sitzen hinten und spucken raus. Da sage ich, oh, nein, bitte, der Schleim gehört zu deinem Körper, lass ihn drin.
Ja, okay. Das ist ja anders bei, fällt mir gerade ein, Nasenbluten soll man ja nicht schlucken oder nach hinten. Man früher hat man gesagt, Kopf in den Nacken und meine Frau sagt dann immer, nix da, anders und so.
Ja, da sollte man lieber die Nase vorne wie so eine Wäscheklammer vorne festhalten und wirklich auch geduldig 5 Minuten drücken, dann hört es meistens auf. Wenn da hinten was runterläuft, ist auch kein Drama, das geht ja im Magen, aber jetzt den Kopf nach hinten ist nicht richtig, das stimmt.
Und Sie gehen der Sache auch auf den Grund, auf den Nasengrund, also so Nasenbluten kann ernsthaften Hintergrund haben.
Ja klar, also Blutverdünner machen das, aber auch durchaus Tumoren und sowas. Also wir gucken schon regelmäßig, wo es herkommt, ja.
Die anstrengendste Zeit für meine Nase war die Corona-Zeit, schon allein, weil sie dann nicht mehr funktioniert hat und Geruchssinn, dazu auch der Geschmackssinn, also es war alles weg. Wie oft haben Sie das erlebt und ist das auch eine nervliche Sache oder eben das Virus hat da was zerstört?
Ja, also die Nase, das habe ich Ihnen erklärt, ich glaube, das Riechorgan ist eben so wichtig und es ist so, dass wir kennen das, dass von Viren auch genau diese sehr sensible Fasern in der Nase gestört werden, aber der Covid-Virus hat das ja noch stärker angegriffen. Also aber wir kennen das auch von normaler Erkältung. Wenn man normal erkältet ist, kann man auch sein, dass es zeitlang nicht riecht und bei manchen bleibt es länger. Aber ja, in der Covid-Zeit war es eine zusätzliche Belastung für Erkrankten. Weil dieses Nicht-Riechen ist ja auch nicht schmecken. Also es ist ja auch ein Prozess und das hat meistens 3, 4, 6 Monate gedauert. Das macht einen verrückt. Also das war wirklich sehr, sehr belastend für die Menschen, ja.
Können Sie das von außen sehen oder müssen Sie immer sich darauf verlassen, was Ihnen die Patientinnen und Patienten sagen? Also Sie haben vorhin gesagt, Endoskopie, da geht man mit so einer kleinen Kamera oder irgendwie in die Nase rein, aber Geschmacks- oder Geruchsnerven können Sie nicht sehen, ne?
Doch, wir können zum Beispiel sehen, ob der Weg zu den Geruchsnerven, wo sie hinkommen, offen ist, weil die müssen ja die Duftpartikel müssen ja irgendwie da hinkommen. Das heißt, wir können schon da reinschauen, ob da jetzt ein Polyp davor sitzt oder eine Verengung vorliegt, also das können wir sehen. Und wir testen natürlich das Riechorgan. Also wir machen ganz klar ausgiebige Testungen und Geschmacktestungen, um herauszubekommen, ist das wirklich die Nerven betroffen? Ist es eher nur bestimmte Teile betroffen? Also wir machen schon Diagnostik, was das angeht. Also wir müssen nicht nur uns darauf verlassen, was der Patient sagt.
Also testen heißt, Patient riecht an irgendetwas und muss erkennen. Und wenn er was nicht erkennt, ist eine bestimmte Geruchsrichtung nicht
aktiv. Es gibt zum Beispiel auch Riechtests, also Sachen, die man testet. Und es hat nicht mit dem Riechnerv zu tun, sondern es ist so ein genannter Schmerzreiz, der ausgelöst wird. Formaldehyd zum Beispiel. Das hat mit Riechen nicht zu tun. Wenn der Patient sagt, das rieche ich auch nicht, dann ist da was im Argen.
Was kann man eigentlich, andere Frage, Sie sind keine Friseurin, aber was kann man eigentlich gegen Nasen- und Ohrenhaare tun? Und stören die, ist das schwierig?
Also das ist zum Beispiel häufig so, dass gerade bei Patienten, die ihre Haare zu sehr schneiden in der Nase, häufig so Infekte auftreten. Und man muss sagen, die Haare in der Nase sind ja auch ein Filterfunktion. Sie haben eine Funktion. Die wärmen und filtern, das ist Luft. Und da wird die Nase einfach trockener, wenn man sie zu doll schneidet. Also ja, was rausguckt oder ein bisschen gerade vorne kann man was schneiden. Aber ich rate davon ab, dass man sie wirklich kurz schneidet und mit diese Dinger zu tief reingeht, weil dadurch verschlechtert man die Atemfunktion.
Ja. Ah, jetzt haben wir neben den Wattestäbchen für die Ohren noch ein No-Go, beziehungsweise Vorsicht. Sind Sie eigentlich auch für Lippen zuständig und für Augen?
Ja, also Lippen auf jeden Fall. Augen insofern, Tränenwege sind in unserem Bereich auch. Und die Entzündungen aus der Nase können dann auch ins Auge übergehen. Und daher beschäftigen wir uns diese benachbarten Organe, übrigens Hirnhaut auch, beschäftigen wir uns sehr, gerade beim Operieren. Wenn ich in der Nasennebenhöhle operiere, dann muss ich sehr darauf achten, dass ich, wo Augenübergänge sind und Übergänge zum Gehirn.
Wie oft operieren Sie?
Ich operiere jede Woche, jede ganz Woche? Viel. Und auch hauptsächlich nur Nasen, genau.
Ich frage mich immer, das ist ja tolles Fach, Medizin und so, aber macht das Spaß so bei anderen, so dann diese kleinen, also irgendwie
ich liebe das.
Was zu zerschneiden und, ja. sozusagen.
Ja, ich liebe das. Es ist ja auch wirklich, muss man sagen, es ist ein Handwerk, es ist ein sehr, sehr fragiles und sehr genaues Handwerk, also es ist dann einfach ein Handwerk und ich habe das sehr genau gelernt und inzwischen über 20 Jahre operiere ich sehr hauptsächlich Nasen, plastische, also Schönheitsoperationen angefangen, bis zu Nasenscheidewand, Nebenhöhlen. Und das ist irgendwann, bin ich so tief und so fokussiert und so konzentriert, dass das ist so. Also ich mache das für mich sehr, ich mag das sehr. Ist auch ein bisschen fast meditativ, weil das, ja, weil es wirklich so, ich wenn der Person da liegt, dann sage ich auch immer, ja, das, erstens, ich bin sehr offen, also sehr konzentriert, weil ich sage jedes Mal, es ist, kann ja meine Mutter sein, die da liegt oder mein Kind. Das heißt, ich muss sehr genau darauf achten, dass nichts, wirklich jeder Mensch ganz genau, die Anatomie ist anders, die Operation hat Folgen, wenn ich in der Nase operiere und es ist nicht schön oder wird schlecht. Das ist, das ist mitten im Gesicht. Also das muss man auch sagen.
Ja, das wollte ich sagen, gerade bei plastischer Chirurgie oder wenn jemand auch sich was begradigen lässt oder es geht um Schönheit, da darf ja nichts schief gehen. Also das ist ja genau das, um das es geht, dass sie das korrigieren. Das ist doch eigentlich auch ein hoher Druck. Hier beim Radio sage ich, wenn jemand einen falschen Knopf drückt und da kommt die falsche Musik, nicht so schlimm. Wir sind ja keine Herzchirurgen, aber an Nase, Auge, Gesicht etwas?
Ja, das sowieso, das ist sichtbar, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, auch bei Nebenhöhlenerkrankungen, wenn ich das nicht richtig operiere, da ist das auch fatal. Also ich glaube, jeder medizinische, sagen wir mal, Spezialbereich, aber auch die allgemeinen Bereiche, aber das ist schon sehr, hat super Folgen. Also wenn man sich mal im Spiegel schaut und sagt, okay, das ist aber echt total krumm. Gut, man kann natürlich manchmal sagen, es ist auch, bei manchen ist das auch so eine Art Dysmorphie nennen wir das. Das heißt, die sehen da Dinge, die vielleicht nicht in der Form auch zu sehen sind. Aber ja, auf jeden Fall sind das Organe, die für uns maximal wichtig sind.
Ist, glaube ich, öfter so, dass HNO-Ärzte dann eben auch für solche OPs zuständig sind. Was sind die Top 3 der Schönheits- oder plastischen OPs, die bei Ihnen nachgefragt werden?
Also wir tatsächlich machen wir hauptsächlich die Nasenschönheit, also die plastische Nasenchirurgie, die ästhetische Nasenchirurgie. Und ich finde, dass da wir die innere Nase auch sehr gut berücksichtigen können, und das ist dann halt tatsächlich bei den HNOs, ist unser Alltag. Das heißt, wir können die innere Nase sehr gut bewerten und operieren, als auch die äußere Nase. Das ist, glaube ich, das Häufigste. Dann haben wir natürlich Ohranlegeplastiken, also wenn man die Ohren anlegt, ne? Und wir haben auch sogenannte Narben im Gesicht und im ganzen Hals. Das ist auch häufig Ohr, wenn man so große Tunnel gemacht hat und man möchte sie wieder loswerden. Oder so Dinge, die wirklich auch was mit Schönheit zu tun haben. Also Haut insgesamt und dann kommt Ohranlegeplastik und am häufigsten ist das eine Nasenschönheitsoperation.
Ich bin natürlich neugierig. Geben Sie doch mal so eine Hausnummer. Was kostet das, wenn ich mir eine Nase verändern, begradigen lassen?
Es gibt Nasenoperationen, die wirklich aufgrund der Anatomie so sind, dass sie für die Atmung relevant sind. Das wird von der Krankenkasse übernommen. Aber da können Sie zwischen 1.000 Euro bis 3.500, wenn Sie gar keine Versicherung haben. Ich habe auch Patienten, die kommen vom Ausland. Da können Sie auch so 7.000 Euro zahlen müssen, weil die gesamte Versorgung dann selbst zahlen müssen.
Haben Sie schon mal Nein gesagt?
Oh, ganz häufig. Ich sage fast, ehrlich gesagt, 3-mal im Monat mindestens. Eher 5-mal im Monat Nein.
Wann am meisten? Bei jungen Menschen, die so Schönheit, Optik, Instagram und so und sagen, ich will
ja,
hier.
Ja, da versuche ich sie schon zu erklären, dass ist das, was sie auf den Bildern sehen, auch ehrlich nicht einfach echt ist. Das ist ganz viel auch bearbeitete Bilder. Das ist wirklich nicht echt. Und diese Bilder, was sie sehen, ja, nach der Operation, hier, guck mal, so sieht das aus, das ist nicht das Endergebnis. Also da versuche ich einfach mit Aufklärung. Aber ich lehne häufig Patienten ab, die wirklich eine falsche Wahrnehmung von ihrem Gesicht haben. Also die möchten zum Teil, ich habe Patienten gehabt, die haben gesagt, ja, ich möchte so eine Manga-Nase haben. Ich habe gesagt, ja, das mache ich nicht. Mhm. Also ganz klar nicht, weil diese Manga-Nase wird die Atmung so sehr einschränken, das funktioniert nicht. Oder wo ich dann auch sage, ja, diese Nasenoperation hat so viele Nachteile fürs Gesicht. Ich schaue immer, dieses natürliche Aussehen ist so entscheidend. Und wenn man so eine zu künstliche Nase hat, das wollen die Leute manchmal und ich sage, nein, das wird trotzdem auffallen. Also es ist wichtig bei einer Nasenoperation, Schönheitsoperation, dass nicht, wenn man ins Gesicht schaut, nicht auf die Nase guckt, sondern die Augen, die Lippen müssen zu Vorschein treten. Und wenn die Nase zu klein ist.
Aber nicht
ist,
so die Schlauchlippen, so Duckface auch?
Nein, also gar, also das ist insgesamt muss ein natürliches, schönes, gepflegtes Aussehen, ist schon sehr wichtig. Aber nicht zu viel an der Nase rummachen.
Ich weiß, die Nase ist ja sozusagen ihr liebster Teil. Aber wir wollen es damit mal bewenden lassen, weil die Zeit davon rennt. Ich wollte ein Thema noch kurz ansprechen, weil es ist hochinteressant. Und man hat ja beim Arzt, also wenn jemand bei Ihnen ist, ja nicht die Zeit, eine Stunde mit Ihnen zu reden und das zu fragen. Dafür ist ja dieser Podcast da. Sie machen aber auch viel, und wir sind immer im Podcast quasi auch digital unterwegs, in Sachen Digitalisierung und sagen, das ist auch nötig. Bis hin zu, dass ich vielleicht Personal brauche, damit ich meine Praxis bewirtschaften kann, dass Leute schon empfängt, befragt oder die Terminvergabe macht oder so. Ja. Sie machen das aus purer Not, weil Sie sagen, wir müssen irgendwas tun, oder haben Sie sich auch schon immer für so Digitalisierung
interessiert? Ja, nein, ich bin immer daran interessiert gewesen. Also ich habe 2016 natürlich aus Not dann auch dieses Unternehmen mitgegründet und aber ich habe Dubidoc gegründet, ne? Das ist für mich so ein, also für uns, es hat angefangen mit Online-Terminierung, das ist so unsere, so haben wir gesagt, okay, die Patienten sollen uns besser erreichen, aber inzwischen macht das System natürlich viele andere Sachen, ja, also wir zum Beispiel eine Videosprechstunde sie machen. Mhm. Nach einer OP schaue ich mir die Patienten auch mal Videosprechstunde an, weil die kommen zum Teil aus Wiesbaden, dann kann ich ja jetzt nicht sagen, okay, dann zeigen sie mal. Aber wir machen auch durchaus so ein Self-Check-In, Patienten annehmen in der Praxis. Das sind so Sachen, die heutzutage aus unserer Praxis, wir versorgen sehr viele Patienten, wir haben wahnsinnig viele Patientenkontakte bei 15.000 Patienten dann im Quartal. Dann ist es so, dass wir ohne diese Maßnahmen in unglaublich lange Stau eine Anmeldung hätten, zwei Leute an der Telefon sitzen und wir haben diese Menschen tatsächlich nicht mehr zur Verfügung. Oder viele wollen diese Arbeit auch nicht machen, dass sie nur den ganzen Tag am Telefon sitzen. Also insofern hat das für uns, für unsere Praxis und aus meiner Erfahrung, das Unternehmen ist ja jetzt schon seit 9 Jahren auf dem Markt und wir haben sehr viele Praxen, die wir damit versorgen. Übrigens in Essen auch ganz viele. Und das ist so, dass ich glaube, die Notwendigkeit ist da. Und wissen Sie, was dabei, ich häufig gefragt werde, ja, was mit Älteren? Wollen Sie das? Wollen Sie das nicht? Und ich kann nur sagen, dass sehr viele ältere Menschen schon auch diese Möglichkeit nützen, die gegeben werden. Ich will das nicht alles so schön reden. Also ich würde vom menschlichen Aspekt würde ich am allerliebsten 5 Leute am Telefon haben, 10 Leute an Anmeldung, hätte ich auch gar kein Problem damit. Wenn jemand sich bewerben möchte, gerne, herzlich willkommen. Weil ich diesen menschlichen Aspekt sehr, sehr wichtig finde in der Versorgung, ja, also dieses Reden, Erzählen. Aber wenn wir sie nicht haben, kriegen wir die Patienten nicht versorgt.
Also auch ein Grund, warum Sie sich kümmern. Ich sag mal allen Hörerinnen und Hörern von dem Podcast, wir könnten das auch vertiefen, aber Sie haben ja auch Bücher geschrieben, die man nachlesen kann und da sich mit beschäftigt, mit der Transformation des Gesundheitswesens, so kann man sagen, steht auch auf Ihrer Internetseite. Da sind Sie Dozentin und Speakerin und Autorin. Will ich gar nicht alles aufzählen, aber das kommt vielleicht ein Stück zu kurz. Andererseits, da passiert viel und man kann viel nachlesen und das finde ich auch sehr spannend und sehr gut, weil da wird ja noch viel kommen. Wir haben ja hier auch schon mit Professor Dr. Werner vom Uniklinikum über KI in der Medizin gesprochen und künstliche Empathie. Darauf sei auch verwiesen, das ist auch ein sehr spannender Podcast. Wenn Sie jetzt Dubidoc erfunden haben sozusagen, macht man damit auch Geld oder ist das jetzt wirklich nur zum Selbstzweck? Es gibt ja auch andere wie Dr. Lipp und wie die alle heißen.
Nein, wir machen damit Geld. Wir sind erfolgreich, also ein erfolgreiches Unternehmen.
Ist ja bundesweit,
wird das auch genutzt. Wir sind bundesweit, ne? Natürlich, also die meisten sind in Bayern, überall. Wir haben sehr tiefe Kooperationen. Wir sind also ganz große Kooperationspartner, ganz große Software. Wir sind ein ganz großes Team in Essen-Süd. Also es ist auch ein deutsches Unternehmen, was hier sitzt. Nein, wir sind schon, wir verdienen schon damit Geld.
Ja, es ist ja auch nützlich, auch wenn man manchmal ein bisschen Sorge hat bei den Daten, dass die auch alle da bleiben, wo sie sollen, aber da rüsten sie immer nach. Das hat man ja inzwischen bei allen.
Ja, klar, wir sind eigentlich im Grunde, ist das immer ein Thema schwierig, wie ist das Thema Datenschutz ist in Deutschland immer ein großes Thema, was ja auch richtig ist. Wir kommen aber auch in den Praxen durchaus immer wieder an diese Grenzen, weil dieses Fax schicken und der Fax ist vorne an der Anmeldung liegend und man kann einmal die an einer Schlange stehen und einmal draufschauen, das ist auch nicht lustig. Also da müssen wir auf alle Ebenen versuchen, das Thema ernster zu nehmen, ja.
Zum Abschluss wie immer die Frage, wenn Sie heute nochmal Studentin wären und ganz am Anfang vieler Entscheidungen, würden Sie nochmal den Bereich Hals, Nasen, Ohren wählen? Und egal ob ja oder nein, was hätten Sie als Zweitliebstes gemacht?
Auf jeden Fall ja. Und als Zweitliebstes wäre ich möglicherweise Kinderärztin geworden.
Kinderärztin. Und würden Sie jungen Menschen empfehlen, Medizin zu studieren?
Ja, also ja, sie müssen sich auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein sehr spannender Beruf. Ich finde es schade, dass viele studieren, aber dann doch nicht eine Patientenversorgung gehen. Also ein Viertel geht nicht, 50, macht keinen Patienten mehr. Und zwar, ich würde mir sehr wünschen, dass die jungen Menschen die überhaupt in Deutschland die Möglichkeit bekommen, weil wir haben viele Bewerber, aber kaum Studienplätze.
Und Sie haben diesen Beruf, der wahrscheinlich Sie auch schon gut auslastet. Früh um 7 beginnen Sie zu operieren, abends sind Sie noch im Podcast bei Radio Essen zur Aufnahme. Und trotzdem sind Sie ehrenamtlich noch sehr viel aktiv. Auch das können wir jetzt nicht alles aufzählen. Da machen Sie eine ganze Menge, also auch einen Teil Ihres Lebens sich zu kümmern. Was machen Sie da am liebsten oder würden Sie noch mal hervorheben?
Ja, also für mich ist das Thema Bildung sehr groß. Also ich finde, unsere Kinder und alle Kinder, die jetzt die Möglichkeit nicht haben, die Bildung zu erfahren, die ich erfahren habe, möchte ich gerne unterstützen. Und das Thema Frauen, Unternehmertum oder Selbstständigkeit, Arbeit ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Beides fördere ich in verschiedenen Positionen und Unternehmen. Genau, wir haben ein eigenes Verein gegründet. Wir arbeiten, verbinden Essen im Norden und Essen im Süden zum Teil, aber auch durchaus Sprache verbindet ist dieser Verein, wo Kinder miteinander sprachliche Kompetenzen erlernen, Mentorship dabei. Also das liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich bin so überzeugt davon, dass wir ohne Eigenengagement unsere Gesellschaft, unseren Lebensraum nicht so behalten können oder verbessern können, wie wir es wollen.
Machen Sie weiter, das freut uns sehr. Ja. Zeit, hier einen Schnitt zu machen, das war Essen im Ohr, der Talk-Podcast. Heute zum Start in viele neue Ausgaben, jede Woche dienstags neu. Der Schwerpunkt Gesundheit heute mit Shabnam Fahimi-Weber und den Themen Hals, Nase, Ohren und Digitalisierung und Schönheit war auch noch dabei. Danke fürs Kommen. Sie haben wie traditionell bei uns gleich das letzte Wort. Das machen wir immer so. Ich gebe aber noch mal allen Podcast-Fans noch den Tipp, dass jeden Abend montags bis freitags bei uns die wichtigsten Themen des Tages abrufbar sind. Alles Wichtige aus der Radio Essen Nachrichtenredaktion. Nehmt euch da also auch gern das Abo kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Und der Redebedarf macht noch Pause, aber da kommt bald auch was Neues. Und die nächste Folge Essen im Ohr kommt dann auch schon bald in euren Speicher, wenn ihr wollt, dann mit einer spannenden und super erfolgreichen Basketballerin aus Essen. Und beim Thema Gesundheit als nächstes ein bundesweit aktiver Patientenfürsprecher und der Autor des Buches Männergesundheit, den haben wir dann auch noch, also da kommt in diesem Herbst noch einiges. Wer mitreden will oder sich beschweren will oder was auch immer, kann auf manchen Portalen kommentieren oder schreiben an podcast@radioessen.de. Das geht immer. Ja, und ich bin Christian Pflug und übergebe zum Schlusswort an Dr. Shabnam Fahimi-Weber. Sie hat wie üblich bei Essen im Ohr das letzte Wort.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin, weil Essen für mich mein Heimatstaat ist und ich hoffe, dass wir besser und enger zusammenrücken, egal welche Farbe, welches Gesicht, welcher Beruf wir haben. Das würde ich mir wünschen.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.